und ich bin heute irgendwie ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, ihr könnt mit meiner Brummstimme ein bisschen was anfangen. Ja, ich sollte ein paar Worte noch zu mir sagen. In gut 2 Wochen bin ich mit meiner Familie hier in Graz, jetzt 8 Jahre. Und ja, wir sind da, weil Gott uns hergerufen hat. Und zwar klar nach der Bibelschule 2004, wir wollen da Jesus, unserem Herrn, unserem Erlöser dienen, wo er uns haben möchte. Und wir hatten Österreich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, aber Gott hat uns geführt. Und ja, wir wissen, wir sind da am richtigen Platz. Es wäre jetzt zu lang, das alles zu erzählen, aber ich bin verheiratet, habe 4 Kinder und bin in der Falkenhofgasse für den Kinderbereich zuständig. War vorher bis letztes Jahr im Sommer für die EWAG hier in Graz verantwortlich, die Evangelikale Akademie. Die hat in Graz und Villach geschlossen und in Wien soll es ja umgewandelt werden in eine christliche Privatuniversität, Campus Danubia, vielleicht habt ihr schon davon gehört. Aber wir haben uns, also meine Frau und ich, nicht nach Wien gerufen gesehen, auch wenn wir ein Angebot hatten. Wir haben den Eindruck gehabt, Gott will uns weiter in Graz gebrauchen. Ja, und so ist der größte Teil eigentlich dieses Dienstes, wo ich vorher für die EWAG tätig war, jetzt bei Peace and Hope in verschiedenen Bereichen, aber auch beim ABJ, der österreichische Jungscharverband, und bei BAO, biblische Ausbildung am Ort. Ja, und beim freikirchlichen Religionsunterricht, wobei das ist ein kleinerer Bereich. Da bin ich mit Bruno auch zusammen. Ja, es gibt viele, viele Dinge. Und jetzt bin ich froh, dankbar, dass ich heute hier sein kann, dass ja, es von der Erkältung so weit möglich ist. Schon die erste Seite? Danke. Erwartungen. Wir haben alle Erwartungen, wenn wir neue Personen kennenlernen oder wenn wir eine neue Arbeit beginnen oder wenn wir wie jetzt auf Weihnachten und auf ein neues Jahr zugehen, wissen nicht, was kommt. Bei mir ist aus der Kindheit ganz viel verschwunden. Vielleicht ist es noch irgendwo ganz weit da hinten gespeichert, aber eins weiß ich, wenn wir als Familie zum Beispiel in den Urlaub fuhren oder auf eine christliche Freizeit, dann hatte ich immer Erwartungen. Ich hatte so ganz bestimmte Vorstellungen, entweder so in meinen Wünschen oder auch im Traum, wenn man davon geträumt, was man da alles als Kind machen kann, was einen so erwartet, wie die Gegend dort aussieht. Und ja, wisst ihr was, es war immer anders, als ich es erwartet hatte. Gut, damals gab es noch keinen Google Maps, da hätte man sich die Umgebung ein bisschen anschauen können oder mal im Internet ein bisschen surfen, was gibt es da für Freizeitaktivitäten. Aber es waren immer andere, war immer anders als erwartet. Sicher hatte auch dieser Arbeitgeber hier, das ist schon das erste Bild, ja, andere Erwartungen, als er den Bewerber fragte: Haben Sie für die freie Stelle als Buchhalter Referenzen? Danke, sehr lieb. Und der Bewerber sagt: Selbstverständlich. Vor Gericht wurde ich schon 7-mal freigesprochen. Das ist doch mal eine gute Leistung. Anders als erwartet. Das gilt besonders auch für die zentrale Person in der Menschheitsgeschichte, für Jesus Christus. Der Mann, der in kein Schema passt. So heißt ja auch ein Buch und ein Film über Jesus. Was hast du für Erwartungen an deinen Partner, an deinen Beruf, an deine Familie, an deine Mitmenschen? Aber besonders, was hast du für Erwartungen an ein Leben mit Jesus? Unser Thema ist heute: Jesus kam anders als erwartet. Und ich lese uns dazu den Bibeltext aus Markus, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 1 bis 11. Gut zu merken, 1, 1 bis 11. Da heißt es, Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Wie in den Propheten Jesaja geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade.
So trat Johannes auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems. Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lenden bekleidet. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in den Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und als sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herniederfahren. Und eine Stimme kam aus den Himmeln, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohl Gefallen gefunden. Jesus kam anders als erwartet. Das zeigt Markus uns in seinem Evangelium ganz deutlich. Er wollte zeigen, dass Jesus Gottes Sohn war. Aber da liegt nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist im Kapitel 10, Vers 45. Da heißt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus, der Knecht, der dienende Herr, der Messias, der so ganz anders kommt als erwartet. Der kommt, um uns zu dienen, um sein Leben zu lassen. Wir gehen ja auf Weihnachten zu und da denken wir besonders wieder daran, dass Jesus in diese Welt kam, dass er geboren wurde. Und wir wollen heute anhand unseres Textes drei Schwerpunkte betrachten. Erstens, Jesus kam als angekündigter Herr. Zweitens, Jesus kam als mächtiger Herr. Und drittens, Jesus kam als demütiger Herr. Erstens, Jesus kam als angekündigter Herr. In Vers 1 lesen wir Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Jesus bedeutet, der Herr ist Rettung oder Gott rettet. Christus ist die lateinische Form von Messias. Es bedeutet der Gesalbte. Und im Alten Testament wurden Könige, Priester oder auch Propheten gesalbt. Zur Zeit Jesu gab es eine lebendige Messias-Erwartung. Es war ganz klar, wenn der Messias kommt, der wird uns von unseren Feinden, von den Römern befreien. Und er wird für Israel ein neues Reich aufrichten. Evangelium bedeutet frohe Botschaft oder Freudenbotschaft, aber das ist noch zu wenig. Es ist eine Botschaft, die das ganze Leben total verändert. Und wenn im Altertum, also früher, damals, der Bote von dem Schlachtfeld kam und die gute Nachricht, das Evangelium mitbrachte, dann hatte das ganz praktische Auswirkungen für die Menschen. Freut euch, unsere Feinde sind besiegt. Wir werden nicht getötet, wir werden nicht gefangen genommen, nicht verschleppt. Wir müssen keine Angst mehr haben. Und wenn die gute Nachricht von Jesus Christus in dein und in mein Leben kommt, dann will sie uns total verändern. Gott möchte uns immer mehr umgestalten in sein Bild, uns ihm ähnlicher machen. Lieben, und das ist eine viel bessere, viel größere, viel wunderbarere Botschaft, als mein Lieblingsclub hat gestern mal wieder gewonnen. Borussia Dortmund hat gestern gewonnen, freut mich, aber was ist das im Gegensatz zu dieser Nachricht? Jesus möchte dein und mein Leben total verändern. Das Evangelium ist die frohe Botschaft davon, Jesus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Genau das feiern wir an Weihnachten. Jesus kam in die Welt, um uns für uns den Sieg zu erringen. Er verließ die Herrlichkeit beim Vater, wurde arm für uns, aus Liebe zu uns. Er hat für uns den Sieg errungen. Aber Jesus tat dies anders als erwartet. In den Versen 2 und 3 unseres Bibeltextes haben wir ein sogenanntes Mischzitat.
Markus, der fügt zwei Zitate aus dem Alten Testament zusammen, und zwar einmal aus dem Malachi 3, Vers 1 und aus Jesaja 40, Vers 3. Und es war damals üblich, dass jüdische Lehrer aus dem Alten Testament mehrere Stellen nahmen und sie zusammenfügten. Und dabei haben sie dann nur eine Stelle oder gar keine Stelle angegeben, so wie er hier ja auch schreibt aus dem Propheten Jesaja. Er erwähnt den Propheten Malachi überhaupt nicht. Aber die Menschen damals, sie kannten sich so gut im Alten Testament aus, sie haben viel auswendig gelernt. Die wussten, wovon er sprach und wo das zu finden war im Alten Testament. In beiden Stellen geht es um die Wegbereitung für den Herrn. Ein Bote sollte in der Wüste den Weg für den Herrn bereiten. Und in Johannes dem Täufer hat sich diese Vorhersage erfüllt. Seine Hauptaufgabe war das Hinweisen auf Jesus. So hat es der bekannte Maler Matthias Grünewald beim Isenheimer Altar dargestellt. Johannes weist von sich weg und dieser Zeigefinger, der ist bewusst etwas länger gemalt. So einen langen Finger hatte der wahrscheinlich nicht im Verhältnis zu seinem übrigen Körper. Aber das war ihm ganz bewusst und er wollte darstellen, der Johannes deutet auf Jesu Kreuz hin. Und da war es ihm egal, dass Johannes zum Zeitpunkt der Kreuzigung ja schon gar nicht mehr lebte. Er hat ihn so gemalt unter dem Kreuz und er weist darauf hin. In Johannes hatte sich das erfüllt, was der Prophet Jesaja schon etwa 750 Jahre vorher gesagt hatte und der Prophet Malachi etwa 430 Jahre vorher. Sie haben auf das Kommen Jesu hingewiesen. Das bedeutet für uns, es waren nicht zufällige Ereignisse, die da geschehen sind. Es war Gottes Plan, von Gott geplant, schon von langer Zeit. Und das zeigt uns, er kennt die Zukunft. Gott kommt zu seinem Ziel. Sein Wort ist zuverlässig. Es trifft ein, und zwar immer. Gott lügt nicht. Und wenn wir zum Beispiel durch dunkle Täler gehen, wenn wir traurig sind, wenn es uns schwerfällt im Leben, dann dürfen wir uns an seinem Wort festhalten und sagen, ja, Herr, ich glaube das, ich will daran festhalten. Dein Wort ist die Wahrheit. Die Frage ist, kennen wir Gottes Wort? Nehmen wir es ernst? Richten wir uns danach? Oder verbiegen wir es, dass es für uns passt? Gottes Wort hat ewig Bestand. Du kannst dich auf dieses Wort auf jeden Fall verlassen, 100%, in jeder Lebenslage, in jeder Situation. Jesus kam wie angekündigt, Jesus kam als angekündigter Herr. Zweitens, Jesus kam als mächtiger Herr. Und in Vers 4, da lesen wir von Johannes, der in der Wüste taufte. Und Wüste war ein Ort außerhalb des bebauten Landes. Taufen kommt vom griechischen Baptizo und ihr habt das ja in eurem Gemeindenamen Baptisten. Das kommt daher. Baptizo heißt untertauchen, eintauchen. Und Johannes predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und Buße meint jetzt hier nicht ein Bußgeld für falsches Parken oder für zu schnelles Fahren. Buße bedeutet eine Sinnesänderung, eine Umkehr. Und damit verbunden ist die Bereitschaft, ich will mein Leben von Gott verändern lassen. Hast du diese Umkehr schon erlebt? Hast du diese Entscheidung schon getroffen? Jesus soll der Herr in meinem Leben sein und über mein Leben. Er soll mein Leben wirklich leiten und mich in meinen Entscheidungen führen? Wenn nicht, auch heute besteht die Gelegenheit, einen Anfang zu machen mit Jesus. Ihm das zu sagen, dass er der Herr in deinem Leben sein soll. Zu Gott umzukehren, so wie wir es vorhin schon vom verlorenen Sohn gehört haben. Bei der Taufe des Johannes ging es um die Vergebung der Sünden. Das geschah nicht durch die Taufe. Die Taufe war nur ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Leute es wirklich ernst meinten, dass sie ihre Sünden bekannten, dass sie wirklich zu Gott umkehren wollten, ihre Beziehung erneuern lassen wollten. Und Vergebung ist hier mehr als das schnelle Entschuldigung, wenn ich bei der Kasse vorbei möchte, bei der Kasse im Supermarkt, weil ich nichts zum Bezahlen habe. Es meint, es tut mir leid, es soll nicht mehr vorkommen. Und Ja, genau das musste ich als Kind auch lernen in meiner Volksschulzeit in Deutschland. Eigentlich war ich ein sehr schüchterner Schüler und war sehr ruhig, aber musste trotzdem einmal eine Strafarbeit schreiben und einmal habe ich einen Lehrer respektlos behandelt. Zumindest, ja, wahrscheinlich noch ein paar Mal mehr, aber das war so wirklich ein eindrückliches Erlebnis. Und unsere Klasse kannte diesen Lehrer eigentlich nur von der Pausenaufsicht. Und wir hatten den Eindruck, dieser Lehrer benachteiligt uns gegenüber der älteren Klasse. Wir haben gedacht, der hält immer zu denen. Und eines Tages, da saßen wir in dem Schulbus und ich schaute raus auf den Pausenhof, das konnte man sehen von da. Und ich habe den Lehrer gesehen und dachte, den verabschiede ich jetzt noch. Auf Wiedersehen, Herr, Punkt, Punkt, Punkt. Das war kein Schimpfwort, mehr so eine Respektlosigkeit. Und jedenfalls kurze Zeit später ging die Tür von der Schule auf und der Direktor kam mit festem Schritt auf den Bus zu. Und der Direktor, das muss man wissen, das war einer, der konnte schon mal die ganze Klasse zusammenschreien. Da hat man wirklich geduckt und gezuckt, wenn der seine Stimme erhob. Und meine Mitschüler, die sahen das und haben zur Busfahrerin gesagt, fahren Sie schnell los. Hat sie natürlich nicht gemacht. Er kam dann in den Bus. So, wo ist der Schütz? So, du entschuldigst dich am Montag, das war das Wochenende noch dazwischen, du entschuldigst dich am Montag bei dem Lehrer. Ja, jawohl, Sir, wird gemacht. Und das tat ich dann auch. Ich bat diesen Lehrer um Verzeihung und sagte ihm, dass es mir leid tut und dass es nicht wieder vorkommen wird. Und das war damals für mich wirklich nicht einfach. Ich hatte gut 2 Tage Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Aber die Sache war bereinigt. Die Taufe des Johannes war eine Umkehrtaufe, eine Vorbereitungstaufe für den Messias. Eine ganz besondere Taufe zwischen Alten und Neuen Testament. Keine Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes oder des Heiligen Geistes. Und das Überraschende bei der Taufe des Johannes war, er verlangte diese Taufe von Juden. Normalerweise verlangten die Juden das von den Heiden, von anderen, die zum Judentum übertreten wollten. Trotzdem sehen wir, dass es so eine richtige Volksbewegung gab. Es strömten die Massen zu Johannes. Es kamen viele Leute aus Jerusalem, aus ganz Judäa. Das war eine richtige Bewegung. Und es zeigt auch, die Menschen damals, sie hatten einen geistlichen Hunger, einen geistlichen Hunger nach Erneuerung, nach Veränderung. Hast du auch diesen so einen geistlichen Hunger? Nach geistlicher Erneuerung? Einer meiner Bibelschullehrer, der sagte einmal, die Erneuerung ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Ja, wir dürfen zu Jesus kommen. Das ist doch das Geniale. Er hat nicht irgendwelche Sprechstunden, wie ein Arzt oder ein Rechtsanwalt sagt, komm morgen wieder, ich habe gerade viele Leute auf der Welt, die ich bedienen muss. Nein, er hat immer Zeit für dich. Ja, was ist das für ein Gott? Du darfst Jesus wirklich alles sagen, zu jeder Zeit, an jedem Ort und egal, was dir auf dem Herzen liegt. Deine Sorgen, deine Nöte, deine Ängste, deine Probleme und vor allem auch deine Schuld, deine Sünde. Du darfst ihm wirklich alles sagen. Dafür starb Jesus am Kreuz. Der Johannes hatte nur das Nötigste. Er lebte in der Wüste, er lebte sehr einfach. Er hatte nur die nötigste Nahrung und die nötigste Kleidung. Heuschrecken, naja, gut. Guten Appetit. Ich weiß nicht, wer von euch schon Heuschrecken genommen hat. Aber er zeigte durch seinen ganzen Lebensstil, ich bin nicht das Entscheidende. Der Entscheidende, der kommt nach mir. Und darauf wollte Johannes hinweisen. In Vers 7, da lesen wir, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Jüdische Schüler, die mussten für ihren Rabbi allerlei Dienste machen, verrichten. Allerlei, also sie haben einige Dinge gemacht, aber das Lösen dieser stinkigen und schmutzigen Sandalen, das mussten sie auch nicht machen. Und Johannes sagt, ich bin eigentlich noch viel niedriger. Ich kann noch nicht mal das machen bei dem, der nach mir kommt. So sehr hat er Jesus geachtet. Johannes sagte voraus, dass Jesus nicht mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist taufen würde. Und das geschah das erste Mal an Pfingsten. Und auch heute geschieht es immer noch dann, wenn ein Mensch zu Jesus, zu Gott umkehrt
und ihn in sein Leben lässt. Epheser 1, Vers 13 lässt daran keinen Zweifel. Da heißt es, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Jesus ist der Stärkere und das wusste der Johannes. Und darauf hat er auch hingewiesen. Die Leute haben ihn gefragt, bist du vielleicht der, der kommen soll? Bist du unser Messias? Sie waren von Johannes beeindruckt. Und er sagt, nein, ich bin es nicht. Der nach mir kommt, der ist derjenige.
Jesus ist stärker. Das hat er gezeigt in Wundern und vielen Dingen. Aber seine größte Macht, die kam am Kreuz, eigentlich, oder die wurde da sichtbar am Kreuz, in seiner Ohnmacht. Ja, wo er getrennt war vom Vater. Ihr Lieben, wenn ihr auch alle meine Worte vergesst von dieser Predigt, behaltet diese drei Worte. Jesus ist stärker. Immer. Er ist der Herr. Und das gilt für alle Situationen deines Lebens. Jesus ist der Stärkere. Jesus kam als mächtiger Herr. Und ein dritter Gedanke. Jesus kam als demütiger Herr. In Vers 9, da lesen wir, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam. Nazareth, das war schon ein ganz unbedeutendes Kaff, ein unbedeutendes Dorf. Galiläa war bei den Juden nicht gerade die beliebteste Gegend. Und Jesus kam und ließ sich taufen. Er reihte sich ein in die Reihe der vielen Täuflinge. Auch er kam zu Johannes, obwohl er nie eine Sünde getan hatte. Aber warum tat er das? Warum ließ er sich taufen, wenn er es gar nicht nötig hatte? Die Taufe war für Jesus und auch für uns ein ganz wichtiger Augenblick. In vierfacher Hinsicht. Erstens, es war ein Augenblick der Entscheidung. Da zu dem Zeitpunkt begann der öffentliche Dienst von Jesus. Und Jesus machte ganz deutlich, sichtbar für alle, ich bin bereit, diesen Leidensweg zu gehen, den Leidensweg bis zum Kreuz. Aus Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Ich bin bereit dafür. Zweitens, ein Augenblick der Identifizierung. Der erste Augenblick, das betraf natürlich ihn selber. Der zweite betrifft seine Beziehung zu uns Menschen. Jesus identifizierte sich mit uns Menschen. Er stellte sich mit uns auf Augenhöhe, obwohl er nie eine Sünde getan hatte und auch nie würde begehen nach der Taufe. Drittens, es war ein Augenblick der Bestätigung. Es betraf die Beziehung zu Gott, dem Vater. Gottes Stimme kam vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und dieser Satz, der zeigt zum, und da wollen wir ein bisschen genauer hinschauen. Der Satz zeigt zum einen die wunderbare Beziehung zwischen Jesus und dem Vater im Himmel. Eine Beziehung, die er auch uns schenken möchte. Aber zum anderen zeigt es auch zwei Linien zum Alten Testament. Zum einen zeigt die Formulierung, du bist mein geliebter Sohn, die Beziehung zu Abraham, zu der Stelle 1. Mose 22, Vers 2. Da heißt es, und er, also Gott sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Es geht also um die Geschichte, wo Abraham seinen Sohn, seinen geliebten Sohn, opfern sollte. Nur jetzt mit dem Unterschied, Jesus brachte dieses Opfer wirklich. Isaak wurde davor bewahrt, geopfert zu werden. Gott schenkte den Widder. Und dann sagte die Stimme weiter, an dem ich Wohlgefallen habe. Und hier wird die Linie zu Jesaja 42, Vers 1 gezogen. Da heißt es, siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinausbringen. Hier geht es um die Erwählung und Beauftragung des Gottesknechts. Und diese Stelle ist eng mit Jesaja 53 verbunden. Da, wo beschrieben wird, ein ganzes Kapitel, dieser Gottesknecht wird leiden und sterben für die Sünden.
Jesus ist dieser Gottesknecht.
Also 1. Mose 22 und Jesaja Kapitel 42 bzw. 53 sind beide mit dem Opfergedanken verbunden. Und es ist so, als ob Gott, der Vater, bei der Taufe schon sagt, Jesus, mein geliebter Sohn, er wird leiden müssen, er wird sterben müssen.
Genau darum feiern wir Weihnachten. Jesus kam arm auf diese Erde, um für uns den Leidensweg zu gehen.
Und das fing ja an Weihnachten, oder da, wir denken ja an Weihnachten, die Geburt, das fing ja da schon an, er hatte keinen Raum. Sie mussten ihn in eine Futterkrippe legen, weil es sonst gar keinen Raum gab, wo Maria Jesus hätte gebären können.
Und es ging weiter. König Herodes hat alle Kleinkinder umgebracht, getötet.
Die Verfolgung, das Leiden war schon von Anfang an da.
Aber Jesus ging diesen Weg.
Kommen wir nochmal da zurück. Es fehlt noch ein Punkt.
Und zwar, diese Taufe Jesu war ein Augenblick der Zurüstung. Und das betraf die Beziehung zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam auf ihn herab wie eine Taube. Und das ist ein Vergleich.
Das heißt nicht, dass wirklich eine Taube dort rumflatterte. Es ist ein Vergleich wie eine Taube.
Jesus wurde für seinen Dienst ausgerüstet mit Gottes Kraft und Weisheit. Und das Handeln Jesu bei der Taufe zeigt Jesu Demut.
Es zeigt, ich, Vater, bin bereit, diesen Weg zu gehen, diesen Leidensweg, für jeden einzelnen Menschen, für dich und für mich. Für alle Menschen bin ich bereit, aus Liebe diesen Leidensweg zu gehen.
Jesus kam als demütiger Herr. Zum Schluss habe ich euch etwas mitgebracht. Einen Stein.
Es ist ein Lavagestein. Also 2004 haben Dorothea und ich geheiratet. Und der ist von der Insel Lanzarote, die spanische, kanarische Insel vor Afrika. Und wir hatten dort unsere Flitterwochen. Und der Stein ist auf den ersten Blick ja nichts Besonderes. Wenn man genauer hinschaut, ihr könnt euch ihn nachher mal anschauen, sind da kleine grüne Minerale drin verborgen. Ja, es handelt sich, ihr habt hier nochmal, das ist ein anderer Stein, auch so einer. Es handelt sich um den grünen Halbedelstein Olivin. Der ist nicht besonders kostbar, aber auch bei vielen anderen wertvollen Edelsteinen ist es so, dass sie im Stein irgendwie versteckt sind, verborgen sind. Und genauso war es damals bei Jesus. Er war, er lebte als Mensch auf dieser Erde. Er kam arm, wie wir schon mehrfach gehört haben, in der Krippe. Hirten waren die ersten Anbeter, arme Menschen. Von der äußeren Erscheinung war er nur ein Mensch. Und wie wird das mehr sichtbar als in der Form eines kleinen, hilflosen Babys?
Und doch war er so ganz anders, denn in ihm war seine Göttlichkeit verborgen. Durch seine Taten, durch sein Reden kam diese Göttlichkeit zum Ausdruck. Sie erstrahlte.
Und mein Wunsch für uns alle ist, dass wir in dieser doch oft so stressigen Adventszeit immer wieder neu und immer mehr darüber staunen, was wir in Jesus haben. Dass wir uns Zeiten der Ruhe gönnen, Zeiten der Ruhe nehmen, in seinem Wort forschen.
Jesus kam arm in diese Welt, aber wir lesen in Kolosser 2, Vers 3, in Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Durch Jesus allein können wir wirklich reich werden.
Und das hat viel mehr Bedeutung als der ganze Trubel, der ganze Stress, der um uns herum ist, alle schönen blinkenden Lichter, auch natürlich die Freude. Das ist natürlich schön auch, aber lassen wir uns von den Blendlichtern nicht ablenken und den wahren Wert, den wahren Kern von Weihnachten auf einmal nicht mehr sehen.
Es hat viel mehr als alles drumherum.
Ich wünsche uns, dass wir immer wieder neu darüber staunen können,
wer Jesus ist und was er für uns getan hat.
Denn Jesus kam als angekündigter Herr, als mächtiger Herr, als demütiger Herr. Aber er kam anders als erwartet. Und vielleicht geht es euch so wie mir, Jesus handelt auch in unserem Leben immer wieder anders, als wir es erwartet haben.
Aber immer zu unserem Besten. Amen.